RD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir haben wieder eine Folge, in der wir nicht an einem Platz sind, weil Jiffer beruflich in Brüssel unterwegs ist. Und ich muss sagen, Respekt, Jiff, nach diesem Wochenende, dem großen Thanksgiving-Wochenende, dass du da gleich in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen bist und überhaupt die Kraft hattest. Denn Stimme hattest du am Sonntagabend nicht mehr.
Das stimmt. Vielleicht hört man ein bisschen, dass es diese sexy Demi Moore-Stimme vielleicht, das ich habe jetzt. Also es ist zurück, aber klingt ein bisschen wie ein Frosch im Hals. Also Entschuldigung dafür, aber ich finde auch, dass ich wieder also unterwegs bin und kann überhaupt reden, ist ein Wunder.
Denn es war wieder ein großartiges Fest, Thanksgiving. Die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass das unser schönstes Fest des Jahres in vielerlei Hinsicht ist. Wir haben da eine Menge Gäste da und diesmal war eine Menge auch aus den USA da, aus New York. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel über Politik sprechen konnten wir gar nicht, weil es eine Menge zuzubereiten gab.
Es gab zu viel zu tun, aber wir haben trotzdem ein paar politische Diskussionen gehabt und dazu hört ihr ein bisschen mehr davon später. Aber ja, das war das große Fest in Amerika des Jahres. Es geht um eine Wochenende, wo alle zusammenkommen. Es war immer Familie, es gibt jetzt mehr Friendsgivings, wie man sagt, wo Freunde zusammenkommen, aber immer die Truthahn, die Stuffing, Green Bean, Casserole und irgendwas, das wir letztes Mal diskutiert haben und das war die Süßkartoffeln Marshmallow Casserole. Und wir haben ein Rezept für euch versprochen, das haben wir auf unserem Instagram-Kanal gepostet, aber dieses Mal kriegt ihr das auch heute in der Shownotes von diesem Podcast.
Ja, hoch und heilig versprochen. Wir haben auch schon ein paar, ja, wütende würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ein paar Mails von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, die gesagt haben, ihr habt schon letztes Jahr davon gesprochen und das nie in die Shownotes gepackt. Wo bleibt denn dieses Rezept? Wir würden es gerne mal ausprobieren. Also, diesmal versprochen, packen wir es tatsächlich in die Shownotes und wären auch gespannt, welche Reaktion es darauf gibt, wie ihr das dann findet oder fandet, wenn ihr es mal ausprobiert habt und ob das jetzt vielleicht zur Weihnachten auf den Tisch kommt.
Auf jeden Fall gab es ein paar skeptische Blicke von Leuten. Ich habe meine Freundin Melissa, sie ist Kanadierin, hat gesagt, dass sie muss ihren Mann überzeugen, das zu probieren. Also er wollte das gar nicht. Er hat gesagt, ja, schmeckt, aber hat mehr Interesse in ein paar andere Gerichte. Also sie hat gesagt, naja, mehr für uns, die das lieben. Also manche sind überzeugt, manche nicht, ne?
Ja, genau. Es ist eine Glaubenssache oder einfach eine Geschmackssache, buchstäblich in diesem Fall. Und wir hatten auch Glück, dass wir unsere beiden Truthähne wieder bekommen haben. Die hatten diesmal wie viel Kilo nochmal?
Insgesamt 7 plus 14. Also was ist das? Schnellmatte. Also 21. Wow. Normalerweise, wir kriegen sehr große und der Metzger hilft ein bisschen damit, aber dieses Jahr wegen der Vogelgrippe hat er nicht so viel bekommen. Insofern, wir waren sehr, sehr glücklich, einfach irgendwas überhaupt zu bekommen.
Wir haben sozusagen Stammkundengarantie bekommen, weil wir eben seit Jahren regelmäßig Ende November unsere Truthähne brauchen. Ja, aber interessante Entwicklung. Das war in diesem Jahr, hat er mehr Truthahnbestellungen auch gehabt. Vielleicht, weil Gänsebraten schwieriger zu bekommen sind, weil eben leider aufgrund der Vogelgrippe in den vergangenen Wochen ja leider viele Tiere gekeult werden mussten. Insofern hatten wir aber, was den Truthahn betrifft, lief das alles. Und insgesamt, glaube ich, hatten wir ein sehr schönes Thanksgiving-Fest. Und du hattest vor zwei Folgen mal gesagt, Jiff, dass wahrscheinlich der Shutdown vor allen Dingen deswegen beendet wurde, damit die Fluglotsen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, weil eben das die größte Reisewoche des Jahres ist. Und ich habe eine Zahl gelesen letzte Woche, als ich zurückgekommen bin aus den USA, dass tatsächlich 81 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner unterwegs sind und mehr als 50 Meilen, also knapp, nicht ganz 100 Kilometer, sich auf den Weg machen, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Ich finde das eine unfassbare Zahl. Das wäre so, als würde die komplette Bundesrepublik Deutschland an einem Wochenende, an einem langen, sich auf den Weg machen und sich gegenseitig besuchen. Also
das kann man nicht vorstellen. Das wäre die Hölle los auf die Straßen und so. Die USA ist deutlich größer und deswegen geht das aber. Und unsere Freunde aus den USA haben das auch geschafft, ohne Probleme zu kommen. Insofern, ich habe keine Horrorgeschichte gehört. Irgendwie, es scheint wie alles funktioniert wieder.
Aber Stichwort Horrorgeschichten ist ein ganz guter Übergang, denn tatsächlich haben nicht alle so ein schönes Thanksgiving-Fest gehabt. Und wir haben eine Geschichte gelesen übers Wochenende, die wirklich extrem bitter klingt. Vielleicht, Jeff, fasst du es mal kurz zusammen.
Ja, das war, also für diese junge Frau war das die schlimmste Thanksgiving wahrscheinlich ihres Lebens. Annie Lucia Lopez Beloza, eine 19 Jahre alte Studentin, die studiert in Boston, war auf der Weg nach Hause nach Texas und war dann aus der Schlange rausgeholt von einer Agentin und hat gesagt, wir haben ein Problem mit deiner Ticket, und dann war festgenommen von ICE, von Immigration Agenten, und also abgeschoben, ist zurückgeschickt nach Honduras. Sie ist nach Amerika gekommen mit ihren Eltern, also illegal eingekommen, aber als ein Kleinkind, aber ist in die USA aufgewachsen, war in die Schule, war eigentlich eine Studentin, und jetzt auf der Weg zu ihrem Vater ist abgeschoben nach Honduras. Also was für eine furchtbare Geschichte. Es soll eine, wie gesagt, Feiertag, wo Familien zusammenkommen, und sie ist jetzt abgeschoben, und es gibt keine Information, es gibt einen Prozess jetzt, das läuft. Also ihre Familie versucht dringend, ihr zurückzubringen nach Amerika, wo sie aufgewachsen ist, wo ihr Leben ist, wo ihre Familie ist. Aber man weiß also eigentlich nicht so viel Details jetzt, wie es weitergeht.
Ja, das ist ein extrem krasser Fall in der Tat, und es betrifft eine junge Frau, die zu einer Gruppe von Millionen von Menschen in den USA gehört, die sogenannten Dreamers, also Menschen, die als Kinder von ihren Eltern, die zwar illegal eingewandert sind, aber die ihre Kinder mitgenommen haben, und die Kinder können ja nichts dafür, wenn man so will, dass ihre Eltern sie dann mit in die USA gebracht haben, die dann aber da aufgewachsen sind, die als 5-, 6-, 7-Jährige vielleicht oder als Babys sogar gekommen sind und dann aufgewachsen sind und kein anderes Land und keine andere Heimat auch kennen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Präsident Barack Obama hatte versucht, die mit dem Deferred Action for Childhood Arrivals Program quasi legal in die USA dann zu bringen, der sogenannte Dreamers Act. Und diese Kinder und diese Jugendlichen oder junge Menschen werden auch Dreamer genannt. Und das sind mehrere Millionen auch, die das betrifft in dem Land. Das ist dann aber von der republikanischen Regierung dann unter Trump 1 wieder ein bisschen in Frage gestellt worden. Und das ist so ein bisschen in der Schwebe. Es ist nicht komplett abgeschafft, aber es ist sehr schwierig. Es ist ein bisschen auf Eis gelegt worden. Also es ist auf jeden Fall ein unklarer Status, was jetzt genau passiert mit diesen Menschen, die, wie gesagt, aufgewachsen sind und unverschuldet als Kinder gekommen sind, und dass es jetzt eben so eine Dreamerin, in Anführungsstrichen, auf diese Art und Weise trifft, ne? Die will quasi ihre Familie überraschen, ist Studentin in Boston, boah, das ist ganz schön bitter.
Ja, und solche Geschichte macht man total Panik, besonders wenn man in die Staaten lebt und illegal da reingekommen ist, aber auch für Leute, die US-Bürger sind. Also ich habe das oft gehört, dass sie müssen oder haben das Gefühl, dass sie müssen immer ihre Reisepass, ihre Dokumente mitnehmen, falls die ICE da ist und die sind festgenommen, zu zeigen, dass die echt Amerikaner sind. Und das habe ich lange am Wochenende diskutiert mit meiner Schwägerin Cammy. Sie ist Lehrerin in Charlotte, North Carolina, wo mein Vater gelebt hat. Und sie ist Lehrerin von, also Kinder, die lernen als zweite Sprache Englisch. Und das heißt, viele Kinder, die sind neulich reingekommen in die USA, manche legal, manche nicht. Und sie hat gesagt, also neulich hat die ICE-Agenten, diese Immigration und Customs Officials, ja, sie besuchen verschiedene Städte in die USA, und die waren neulich in Charlotte die letzten paar Wochen. Und vielleicht habt ihr auch gesehen ein paar Bilder davon. Aber die Cammy, meine Schwägerin, hat gesagt, dass viele von ihrer Schüler und Schülerinnen bleiben zu Hause. Die kommen gar nicht in die Schule. Die haben Angst, festgenommen zu werden. Die haben mehr Angst, dass wenn ihre Eltern arbeiten gehen, dass die kommen nie wieder nach Hause. Stell mal vor, als ein Kind diese Angst zu haben. Also eigentlich soll diese ICE-Agenten, die sollen nicht in Schulen gehen. Und Cammy hat gesagt, dass bis jetzt, die sind nicht rein in ihre Schule gekommen, aber die sind in der Nähe, hat sie gesagt. Sie warten oft in der Nähe von Bushaltestelle zum Beispiel, wo die Kinder haben voll Angst und kriegen Panik. Cammy hat auch erzählt, dass es gibt Organisationen in Charlotte, die arbeiten in der Community und haben so eine Initiative gegründet. Also sie sammeln zum Beispiel, was man braucht, Lebensmittel, Klopapier, alles, was man täglich braucht, wo man rausgehen muss und einkaufen gehen. Und sie sammeln solche Sachen und liefern die dann an die Familie, die zu Hause bleiben. Also manchmal haben die auch Kontakt mit dieser Familie und können die also ganz genau bestellen, was die brauchen. Aber es gibt auf jeden Fall eine richtig Community-Feeling für Leute wie Cammy und Leute, die versuchen, diese Familie zu unterstützen, als die sind in dieser Phase von Angst und von Panik. Also wie wir gesehen haben, mit dieser jungen Frau, die abgeschoben ist, also die Leute leben mit dieser Angst täglich, sind reingekommen in die USA, weil die suchen ein besseres Leben für ihre Kinder und jetzt leben die alle in Angst.
Versucht denn diese Studentin, die jetzt zurück in Honduras ist, wenn man so will, jetzt bei ihren Großeltern ist, versucht die jetzt wieder in die USA reinzukommen irgendwie?
Auf jeden Fall. Die Eltern haben einen Rechtsanwalt und versuchen jetzt, sie zu helfen. Aber es ist schwierig. Sie hat schon in 2015 eine Abschiebungsnotiz bekommen, dass sie soll entweder selber oder dass sie muss das Land verlassen. Und nichts ist passiert und sie hat das ignoriert. Und deswegen jetzt, als sie im Flughafen war, war sie festgenommen. Also sie ist ein Dreamer, wie du sagtest, ist reingekommen als Kleinkind. Insofern hoffentlich kann sie dann von Honduras diesen Prozess anfangen. Aber es ist alles jetzt in Limbo. Ne? Also sie weiß nicht. Sie ist Studentin. Also sie hat ein Leben, sie hat eine Wohnung. Dezember ist normalerweise der Zeit von Prüfungen, von Arbeiten und so weiter in die Unis. Und es wird sehr schwierig. Ihr ganzes Leben ist jetzt auf Pause.
Ja, sie hatte versucht, über diesen Dreamers Act eben vielleicht einen besseren Aufenthaltsstatus zu bekommen. Wie du sagtest, die Trump-Regierung versucht ja gezielt auch bestimmte Städte. Chicago hatten wir zum Beispiel ja in den vergangenen Monaten mitbekommen. Aber eben auch Charlotte, in der Nähe wohnt dein Bruder ja eben auch mit seiner Frau und Familie. Und da ist das natürlich ein großes Thema gewesen. Jetzt könnte man aber, ich möchte überhaupt nicht herzlos klingen oder so, aber man könnte natürlich auch sagen, zwei Punkte. Das eine ist, diese Abschiebungssachen, die ja auch unter Obama ja stattgefunden haben, vielleicht nicht in einer so rabiaten Art und Weise, aber er hat ja auch abgeschoben. Erstens war das ein Wahlversprechen von Donald Trump, das er jetzt umsetzt. Und zweitens, das ist etwas, was, wenn ich noch deinen Vater im Kopf habe, Jeff, immer auch ein Thema war, der gesagt hat, naja, aber es gibt nun mal in einem Rechtsstaat Gesetz und Ordnung, das ging für alle, wenn du illegal in diesem Land bist, dann musst du damit rechnen, dass du auch abgeschoben wirst. Ich will, wie gesagt, nicht herzlos klingen und so. Und die Umstände in diesem Fall sind auch extrem. Und wie gesagt, es geht ja auch um eine Dreamerin, also eine junge Frau, die als Kind hergekommen ist. Aber man könnte es auch von der anderen Seite betrachten und sagen, ja, das ist bitter, aber konsequent.
Ja, aber man kann auch sagen, dass die USA ist ein Land, das ist gegründet von erstmal Native Americans, aber die Europäer, die gekommen sind, waren auch auf die Flucht. Auf die Flucht, weil die eine bessere Leben gesucht hat, weil die wollten ihre Freiheit, also dass sie nicht hatten in der Land, wo die gewohnt haben früher. Oder mindestens der Mythos, the Mythos of die USA ist dieser Melting Pot, dieser Schmelztopf, wo alle kommen können, wo es gibt die amerikanische Traum, wo alle ihre Weg finden können, wenn die hart genug arbeiten, können ein neues Leben starten und können was für ihre Familie. Und ich glaube auch für viele Trump-Wähler, ich weiß nicht, was mein Vater sagen würde, aber für viele Trump-Wähler haben die auch das unterstützt, weil die haben gedacht, dass er würde die Kriminellen rausschmeißen. Er hat immer von Gangs gesprochen und von Kriminalität. Und für viele Trump-Unterstützer, jetzt geht es einen Schritt zu weit. Also das ist eine junge Frau, die studiert, die will arbeiten, also sie...
Die bestens integriert ist, ja, also mehr geht ja gar nicht.
Also sie ist mehr Amerikanerin als Honduran, also obwohl sie da geboren war. Also in diesem Sinne, also die meisten haben gedacht, wir wollen und wir brauchen Migranten und klar, wir wollen, dass die legal reinkommen, aber wenn die arbeiten hier, wenn die lernen, wenn alles gut läuft und die Steuer zahlen, dann warum müssen wir solche Leute? Ich glaube, besonders viele Leute haben gesagt, ich habe nie gedacht, dass die würden der Vater von der Klassenkameraden von meinem Sohn nehmen. Er ist so nett, er ist ein Nachbar oder ein Kollege. In diesem Sinne, das ist ein Schritt zu weit gegeben. Ich glaube auch in Charlotte hat man gesehen viele Videos von Nachbarn, von Leuten auf die Straße, die haben gefilmt, weil Ingo, so viele Leute fragen uns, wo ist der Widerstand? Und das ist eine Art Widerstand, diese Filme zu machen. Man muss auf sich aufpassen, sogar wenn wir reden über Thanksgiving und Diskussion. Ich habe mit einer Freundin aus Los Angeles gesprochen und sie hat gesagt, die sind auch zum ICE-Büro gegangen und haben da protestiert, haben auch dann gefilmt. und hatten ein bisschen Angst. Also sie haben gesehen, dass manche Protester sind festgenommen oder sind mit einem Pepperspray in die Augen gespritzt oder sind gehauen oder sowas. Insofern, das ist nicht ohne Risiko. Und insofern, diese Leute auf die Straße, die filmen, die versuchen, die ICE-Agenten mit dem zu reden, also das ist auch eine Art Widerstand. Und Leute auf die Straßen, wenn die beobachten, wenn die sehen diese Videos und wie gewaltig das ist. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, du, das ist nicht, was ich wollte eigentlich, obwohl ich das unterstützt habe.
Ja, ich glaube tatsächlich ist hier Maß und Mitte das Problem. Also die Art und Weise, in der das umgesetzt wird, was viele vielleicht erstmal auch gut fanden oder wo sie gesagt haben, grundsätzlich bin ich schon auch dafür, dass es keine illegale Einwanderung hierher gibt und nur mit den Menschen, die schon hier sind, dann so umzugehen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen in den USA auch aufstößt, gerade so ein krasser Fall. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es ja auch genau darum geht, diesem Vorgehen der ICE-Agenten, die Abschreckungswirkung, die das Ganze hat, dass man sagt, hey, wenn du dich hier anlegst oder versuchst erst gar nicht, ne, dann ist das nämlich auch eben ein Ziel und auch ein Effekt dieses Vorgehens der ICE-Agenten. Aber ja, wie so oft bei Trump fragt man sich, vielleicht hat er ja auch in bestimmten Bereichen einen Punkt, aber das Vorgehen ist dann übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, und dann passiert irgendwas, wie was letzte Woche passiert ist, als in Washington D.C. am Mittwochnachmittag wurden zwei Mitglieder von der Nationalgarde angeschossen und ein ist sogar gestorben. Und von einem Afghaner, einem 29-Jähriger, der gekommen ist, legal, aber durch dieses Programm von 2021, das heißt Operation Allies Welcome, nach alles so schief gelaufen ist, als die USA der Afghanistan verlassen hat und hat mehrere Afghanen reingenommen. Und jedes Mal...
Er war eine Ortskraft auch für die USA.
Genau. Und wenn sowas passiert, ne, normalerweise würde man hoffen, dass der Präsident würde versuchen, die Temperatur runterzubringen. Aber klar, jedes Mal, also es erinnert mich ein bisschen an den Fall von Charlie Kirk. Trump sieht eine Möglichkeit, das zu benutzen für politische Zweck. Ja, und sagt, ja genau, guck mal, deswegen müssen wir, haben wir Recht, müssen wir illegale Leute abschieben. Obwohl, wie gesagt, dieser Afghaner ist legal reingekommen. Aber trotzdem, jetzt redet er von keine Visum mehr geben an Afghanen und das Prozess für Leute, die das angefangen haben, zu stoppen. Also es ist ein Narrativ, das spielt sehr gut für ihn und für sein Ziel.
Stichwort fragwürdiges Vorgehen der US-Regierung. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, den wir aufgreifen wollten. Eigentlich finden ja gerade auch die Verhandlungen zu einem Waffenstillstand oder ähnlichem in der Ukraine auch statt. Aber weil da so viel Bewegung drin ist, haben wir gesagt, in dieser Folge können wir darauf nicht blicken. Das müssen wir mal schauen, wie sich das in dieser Woche ausgeht, wie man in Österreich so schön sagen würde. Aber eine andere Geschichte, die Fahrt aufgenommen hat, auch über das Thanksgiving-Wochenende, die auch schon seit Wochen schwelt, wenn man so will, ist die Konfrontation zwischen den USA und Venezuela. Da hat Donald Trump ja seine Marine massiv aufrüsten lassen oder quasi auffahren lassen vor der Küste oder in der Region zumindest. Der größte Flugzeugträger der US-Marine ist vor Ort. Und wir haben eben gesehen, immer wieder dieses Vorgehen gegen Boote, Schnellboote, die von Drohnen oder was auch immer in die Luft gesprengt werden. Wo eben der Vorwurf im Raum steht, das seien Drogenschmuggler und da müssen wir gegen vorgehen. Wir befinden uns in einem Krieg gegen die Drogenhändler und Mafia. So wird das gerechtfertigt und das wirft immer mehr Fragezeichen auch in den USA mittlerweile auf.
Auf jeden Fall. Es gibt 83 Leute, die gestorben sind in 21 Attacken gegen diese Boote in der Karibik. Also das ist irgendwas auch, wo Trumps Unterstützer haben ihm auch gewählt für seine America First Agenda und wollen auch kein, was man nennt, Forever Wars, also in endlose Kriege. Und das ist irgendwas, das für viele sieht aus wie noch ein Krieg, das er anfängt. Sogar er hat viel Kritik von, wir reden oft von einer Abgeordnete aus Georgia, die heißt Marjorie Taylor Greene, eigentlich ein sehr treuer Unterstützer von Trump, die gerade von ihm ein Traitor genannt ist. Was heißt Traitor, nicht Traitor?
Eine Verräterin. Sie haben sich entzweit über unter anderem dieses Thema auch. Ne?
Ja, genau, insofern. Und sie ist jetzt nicht mehr die Einzige, der das kritisiert. Es gibt einen Bericht aus die Washington Post, dass Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, also dass ein Boot getroffen war und ein paar haben der Attacke überlebt. Und Pete Hegseth hat gesagt, dass es soll wieder attackiert sein, sodass es gibt keine Überlebende. Und dieses Bericht ist gerade aus der Washington Post ausgekommen. Ob das stimmt oder nicht, also der Pentagon sagt, dass es stimmt nicht. Also insofern, wir wissen nicht. Aber das hat gesorgt für viel Kritik, auch von innerhalb der Republikanischen Partei jetzt. Und viele sagen, wenn das wirklich so ist, dann könnte das gesehen als eine War Crime, als eine kriminelle Attacke. Und das würde dann auf jeden Fall andere Konsequenzen haben.
Ja, das ist wirklich ein aufsehenerregender Bericht da. Und das Pentagon, wie du sagst, Jeff, das sträubt sich noch dagegen, das hält sich da bedeckt. Aber so oder so ist es, glaube ich, eine Geschichte, die buchstäblich Wellen schlägt, auch in den USA. Und deswegen habe ich gedacht, da frage ich doch mal nach bei einer, die da sehr viel näher dran ist. Und zwar in unserem ARD-Studio Washington. Und deswegen herzlich willkommen an unsere Hörfunkkorrespondentin Anne Schneider in Washington D.C.
Ja, hallo zurück nach Hamburg.
Anne, das ist auch ein Premierentag, denn heute ist der erste Tag, in dem das ARD-Studio Washington aus dem neuen Studio, ihr seid umgezogen, sendet. Wie ist es?
Hier ist alles brandneu, es riecht alles neu. Radio, Fernsehen, Online, Social, wir sind alle zusammen jetzt auf einer Fläche, allerdings schon noch so ein bisschen abgetrennt, aber es fühlt sich sehr gut an hier.
Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, das alte ARD-Studio in der M Street in Georgetown ist so eine Art zweite Heimat für mich geworden über all die Jahre. Aber ich freue mich, das neue Studio kennenzulernen irgendwann mal und freue mich jetzt, dass wir gleich am ersten Tag gleich zu dir mal schalten können. Anne. Wir haben gerade darüber geredet, dieser Bericht der Washington Post. Ne? Seit September greifen die USA mutmaßliche Drogenboote an in der Karibik. Dutzende Tote gibt es da bereits, mehrere Schiffe versenkt. Und jetzt gibt es diesen Bericht, dass da Überlebende nochmal mit dem zweiten Angriff dann getroffen worden sein sollen. Welche Folgen hätte das denn, wenn sich dieser Vorwurf bewahrheiten sollte?
Naja, also Donald Trump hat ja gleich mal gesagt, er wisse da nichts davon. Von daher hat man das Gefühl, er möchte sich bitte damit jetzt nicht in Verbindung bringen lassen, weil das natürlich wirklich ein Hammer ist. Man muss schon auch sagen, es gab ja auch vor Trump die Bekämpfung des Drogenhandels vor Venezuela in der Karibik. Aber bislang hatte die US-Küstenwache im Auftrag vom Heimatschutzministerium den Drogenschmuggel bekämpft. Zudem wurden dann die vermeintlichen Schmugglerboote auch nicht bombardiert, sondern gestoppt. Die Sachen wurden beschlagnahmt, es wurden Verdächtige festgenommen. Dieser Militärschlag hat schon von Anfang an völkerrechtliche Fragen aufgeworfen. Und jetzt werden die natürlich noch sehr viel stärker. Und von daher kann man auch gut nachvollziehen, warum Donald Trump jetzt keine große Lust hat, damit in einen Topf geschmissen zu werden. Also ich würde mal sagen, wenn das wirklich stimmt, dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer als alles, was wir bis jetzt gesehen haben.
Hegseth bestreitet das ja bislang, der Kriegsminister, wie er jetzt heißt, und auch Trump nimmt ihn da in Schutz. Aber wie würden denn die Republikaner im Kongress darauf reagieren, glaubst du?
Im Moment sind ja die Republikaner eher noch die Befürworter dieser harten Vorgehensweise. Sie halten dieses operative Vorgehen für möglich. Allerdings gehört ja nun Menschen, die vielleicht sich gar nichts haben zu Schulden kommen lassen, einfach mal von oben weg zu bomben, jetzt auch nicht unbedingt zur Kernkompetenz von Republikanern. Also ich nehme an, dass da die Gefolgschaft, die sowieso schon so ein bisschen bröckelt für Trump, dann noch ein bisschen weiter bröckeln könnte.
Jetzt haben Donald Trump und sein Amtskollege, wenn man so will, der Regierungschef in Venezuela, Maduro, angeblich am Wochenende oder in den letzten Tagen miteinander telefoniert. Gibt es da inzwischen Details darüber?
Ja, also die Zeitschrift Politico oder das Forum Politico berichtet, dass Trump wohl angeboten hat, Maduro mit Verbündeten gegen den Rücktritt von Maduro zum Beispiel in die Türkei, nach Russland oder Kuba ausreisen zu lassen. Das wäre eben die Alternative zu einer Festnahme durch die USA. Fox hat berichtet, dass Trump eine garantierte Ausreise für Maduro, seine Frau und den Sohn angeboten hat, auch mit sofortiger Rücktrittsforderung. Allerdings hat Maduro da wohl Bedingungen gestellt, zum Beispiel eine globale Amnestie, und die hat Washington abgelehnt. Also da ist man wohl nicht so wirklich weitergekommen.
Auf jeden Fall sehen wir ein massives Aufmarschieren mehr oder weniger der US Navy auch vor der Küste oder in der Karibik, aber auch vor der Küste Venezuelas. Stehen da jetzt Luftschläge der USA etwa bevor oder etwas Ähnliches, oder was soll das Ganze?
Naja, also es gab zumindest diesen Post auf dem Netzwerk von Donald Trump. Ich übersetze das mal: an eine Fluggesellschaft, einen Piloten, Drogendealer und Menschenhändler, bitte betrachten sie den Luftraum über und um Venezuela als vollständig geschlossen. Und zumindest laut dem Portal Flightradar 24, wo man das wirklich immer ziemlich gut sehen kann, ist seitdem kein Flugzeug mehr über diesen Luftraum geflogen. Also da scheinen doch relativ viele Leute das sehr, sehr ernst zu nehmen.
Interessante Entwicklung auf jeden Fall. Aber die Frage, die ich mir auch ständig stelle dahinter, welche Ziele verfolgt Trump da eigentlich? Was ist seine Geschichte mit Venezuela, wenn man so will?
Naja, also Trump hat ja von Anfang an keine Gelegenheit ausgelassen, die organisierte Kriminalität in Südamerika immer mit dem Namen von Maduro in Zusammenhang zu bringen. Er hat Maduros Präsidentschaft nicht anerkannt, aber die wird auch von der EU nicht anerkannt, muss man dazu sagen. Und die US-Regierung hat schon im Juli mehrere lateinamerikanische Drogenkartelle als Terrorismusorganisationen eingestuft. Dazu muss man aber auch sagen, Venezuela verfügt über die weltweit größten bekannten Ölreserven. Das heißt, Venezuela hat Einfluss auf globale Energiemärkte, denn wer dieses Öl kontrolliert, bestimmt ja auch teilweise die Preise und hat damit einen geopolitischen Hebel. Und das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, der für Trump, der sich ja immer sehr für Energiefragen interessiert, sehr wichtig ist.
Eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall weiter beobachten werden, denn da braut sich möglicherweise etwas zusammen. Wir haben es ein bisschen erhellen können, die Ausgangslage. Deswegen vielen Dank, Anne Schneider aus dem brandneuen ARD-Studio in Washington für diese Hintergründe und Einordnungen.
Sehr gerne.
Für die heutige Folge aber war's das. Wir bedanken uns wie immer für das Interesse. Und wenn euch diese Folge oder überhaupt der Podcast gefallen hat, gefällt, dann bewertet uns doch gerne. Schreibt doch Bewertungen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, rein. Natürlich auch abonniert uns, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und wie immer freuen wir uns über die Anregungen und Fragen in den Shownotes. Wie gesagt, wenn wir sie nicht beantworten können, dann bitte nicht böse sein. Es wird dann manchmal einfach zu viel. Aber wir lesen alles, was wir bekommen. Und da in den Shownotes sind diesmal natürlich, wie versprochen, auch das Rezept für die Marshmallows und die Sweet Potatoes.
Und sehr gern probier das aus und dann sage uns, was ihr denkt. Also.
Unbedingt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.